herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet Glauben Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Ja, sollen wir die Bibel unhistorisch unkritisch auslegen? Untertitel: Unsere Mühen mit den wissenschaftlichen Zugängen zur Schrift. Mir wär's ganz recht, ich wüsste so ein bisschen, wen ich vor mir habe. Und ich stelle deswegen Fragen, ob man sich jetzt einfach nur mal melden kann, sozusagen, zu welcher Gruppe man gehört. Ich wüsste gern, gibt's hier gerade unter uns jemanden, der irgendeine Art von theologischer Ausbildung gerade eben macht? Eins. Jetzt. Sind unter uns welche, die eine theologische Ausbildung irgendeiner Art schon gemacht haben?
Übrigens genau.
Okay, alles klar. Gut, aber das heißt, die meisten unter uns sind nicht Theologen, interessieren sich aber für das Thema, was mich riesig freut. Und dazu jetzt gerne mehr. Ich werde also am Anfang vielleicht so eine halbe, ja, Geschichte mache lieber von der Zeit her keine Versprechung mehr. Werde referieren und ich meine es ganz ernst mit dem, Sie dürfen mich unterbrechen. Das bringt mich zwar völlig durcheinander, aber es ist viel wichtiger, dass Ihre Frage zum Zug kommt. Also wirklich gerne unterbrechen und im Anschluss ist dann Zeit für Diskussion und Rückfragen. Gerne zu diesem Thema, wer mag, auch gerne noch zu heute Vormittag. Und je nachdem, wie es läuft, wir müssen das nicht ganz ausreizen bis 17.30 Uhr, aber ich habe mir mal früher jetzt nichts anderes vorgenommen. Also ich bin hier, genau. Ja, also wir sprechen über eine Auslegungsmethode heute Nachmittag. Also es liegt weniger der Akzent auf dem, wie ich ihn heute Vormittag versucht habe zu setzen, was ist die Art der Bibel? Das spielt natürlich auch eine Rolle. Aber es geht jetzt wirklich um die Frage, wie können wir sie richtig auslegen? Und diese sogenannte historisch-kritische Methode ist darauf ein Antwortversuch. Und die ist immer noch ein Standardmodell wissenschaftlicher Erforschung der Bibel an vielen, vielen theologischen Ausbildungsstätten, natürlich hauptsächlich an den staatlichen Universitäten. Es gibt natürlich auch viele, viele andere Auslegungsmodelle, aber neulich kam eine junge Frau von meinem Wohnort, die mich kennt, auf mich zu, die studiert zurzeit in Ludwigsburg, schreibt ihre erste Auslegung eines neutestamentlichen Textes. Und ich habe gedacht, ja, das kommt mir alles so bekannt vor. Also ein Methodenschema, wie sie das so durchgehen soll. Es ist diese sogenannte historisch-kritische Methode oder besser die sogenannten historisch-kritischen Methoden. Das ist ein Methodenkanon. Das sind mehrere Schritte. Das ist immer noch Standard, so sehr dann auch ein einzelner Professor oder so andere Schwerpunkte setzt. Und es lohnt sich, sich mit der mal wirklich auseinanderzusetzen, um zu wissen, was ist das und warum macht es uns so Mühe? Und ich werde ziemlich versuchen zu differenzieren heute, weil ich werde Ihnen Sachen sagen, von denen ich sage, das müssen wir tatsächlich gemeinsam mit der historischen kritischen Methode so machen, werde ich einige Sachen sagen. Bei einigen werde ich sagen, hier ist Vorsicht geboten und bei einigen Sachen werde ich sagen, das auf keinen Fall. Differenzieren ist immer anstrengend. Aber das kann ich Ihnen, euch nicht ersparen. Wir betreten umkämpftes Terrain. Also es kann durchaus sein, dass wenn sich jemand zum Beispiel auf einen Lehrstuhl für Neues Testament an irgendeiner staatlichen Fakultät bewirbt, dass er dann gefragt wird, wie stehen Sie zur sogenannten, nicht das sogenannte wird dann weggelassen, wie stehen Sie zur historisch-kritischen Methode? Und wenn der dann anfängt zu differenzieren, ist es schon mal schlecht. Kein eigenes Bekenntnis ablegt. Für andere ist es wieder dann auf der anderen Seite, wer da jetzt zum Beispiel wie ich einige Sachen sogar gar nicht so schlecht findet, das ist dann Abfall vom Glauben. Sie merken, das mit dem Differenzieren ist immer eine schwierige Sache. Auch hier kann ich jetzt nur um Vertrauen werben. Dass ich sage, ich meine tatsächlich, die Probleme zu kennen und gut begründen zu können, warum ich das eine an diesen Methoden gut, das andere wiederum weniger gut oder ganz schlecht finde. Was ich Sie bitte, von Anfang an im Kopf zu behalten, ist, dass wir klar unterscheiden müssen zwischen historisch-kritischen Methoden an sich und einem weltanschaulichen Unterbau, der durchaus verschieden sein kann. Ich will es mal mit zwei Bildern versuchen. Das eine ist, Sie haben einen Werkzeugkasten, mit dem können Sie richtig schöne Sachen bauen und richtig gruselige. Aber die Werkzeuge sind dieselben. Oder ein Förster und ein Wilderer haben beide ein Gewehr in der Hand, dasselbe. Machen aber sehr unterschiedliche Dinge dann damit. Deswegen, dieser Unterbau, der wird uns noch in ganz, ganz hohem Maße interessieren. Und ich fange jetzt mal, wie es Theologen ja oft machen, ich fange jetzt einfach mal geschichtlich an und nenne Ihnen zwei Namen und was die gelehrt haben, die beide wichtig zu wissen sind im Zusammenhang mit dieser Methode. Und der erste, Johann Philipp Gabler, der markiert sozusagen eine Art Beginn der sogenannten historisch-kritischen Schriftforschung in der Theologie. Und da muss man gleich mit einem Mythos mal aufräumen, und zwar mit dem Mythos, als habe erst die historisch-kritische Schriftforschung oder die Aufklärung begonnen, historisch an der Bibel zu arbeiten. Das stimmt nicht. Ich habe heute Vormittag zwar auch gesagt, dass die Orthodoxen aus anderen Gründen ihre Schwierigkeiten hatten mit dem Ganzen, aber es gab immer auch Menschen, die da irgendwo dazwischen waren. Zum Beispiel Johann Albrecht Bengel. Johann Albrecht Bengel, ein Theologe aus dem Pietismus, war der Erste, der begonnen hat, die alten neutestamentlichen Handschriften zu vergleichen. Und zu sagen, oh, da sind ja leichte Differenzen, was machen wir denn jetzt? Und Regeln aufgestellt hat, wie kommen wir zu den ältesten Handschriften? So dass wir am Schluss einen griechischen Text haben, der mit hoher Wahrscheinlichkeit ganz nah am Original ist. Es war ein Pietist. Oder, anderer Name, Johann Jakob Wettstein, auch bereits im 17. Jahrhundert versucht hat, den Urtext wissenschaftlich zu rekonstruieren. Und im Prinzip schon die ersten Christen haben mit biblischen Texten historisch umgehen müssen. Warum? Weil die Kanonfrage noch nicht abgeschlossen war. Also die Frage, welches Buch gehört jetzt in den neutestamentlichen Kanon und welches nicht, bedingt historisches Arbeiten. Denn eine Bedingung dafür war, es muss auf einen Apostel zurückzuführen sein. Und schon sind wir mitten im historischen Fragen. Und wer sich an heute Vormittag nochmal erinnern kann, Luther hat sozusagen das Fass nochmal aufgemacht beim Jakobusbrief. Und er gesagt, aus meiner Sicht kann er nicht von einem Apostel sein. Hat er auch nochmal historisch gearbeitet, wie ich meine an dieser Stelle schlecht. Aber er hat historisch gearbeitet. Das also eine Vorbemerkung und noch eine kleine Vorbemerkung. So wie ich sehe, ist der Begriff historisch-kritisch eigentlich ein Spezialbegriff von Theologen. Unter Historikern entdecke ich den kaum. Wo man ihn manchmal entdeckt, kennen Sie, was weiß ich, eine historisch-kritische Hölderlin-Ausgabe. Wenn man in Marburg da an irgendwelchen Buchhandlungen vorbeigeht, wird man dann vielleicht sowas mal sehen. Das ist so ein editorischer Begriff. Also wenn sozusagen mit besten wissenschaftlichen Möglichkeiten der Urtext von Hölderlin dann in all seinen Schriften und Gedichten rekonstruiert wird, da kommt er auch nochmal vor. In der Theologie ist er bis heute jetzt vollkommen gebräuchlich geblieben, obwohl ich ihn auch in dieser Zusammensetzung und aufgrund der Missverständlichkeit des Begriffs Kritik für sehr schwierig halte. Aber er ist so eingebürgert, dass man nicht einfach sagen kann, ich verwende ihn jetzt nicht mehr. Auch diese Begriffe haben ihre Geschichte und da können wir manchmal nicht einfach sagen, okay, ich lasse den einfach. Sondern sagt er, dann nehme ich mir ein bisschen Zeit zu erklären, was ich drunter verstehe. Gut, also wir hatten es von dem Johann Philipp Gabler, Frankfurt 1753 geboren, in Jena 1826 gestorben. Und er hat 1787, also man merkt Aufklärung, 1787 in der Altdorfer Universität eine Antrittsrede gehalten und die hieß, und da bitte ich jetzt mal richtig gut zuzuhören bei dem Titel, von der richtigen Unterscheidung der biblischen und der dogmatischen Theologie und der rechten Bestimmung ihrer Ziele. Von der richtigen Unterscheidung der biblischen und der dogmatischen Theologie und der rechten Bestimmung ihrer Ziele. Also, was ist sein Grundanliegen? Die Auslegung der Bibel soll nicht von irgendwelchen dogmatischen Vorentscheidungen beeinflusst sein, sondern Bibelauslegung und Dogmatik ist zu unterscheiden. Und er fordert deswegen eine rein historische Auslegung der Schrift. Das klingt ja erstmal gut. Aber ich lese jetzt mal vor, was das aus seiner Sicht für Konsequenzen hat. Und dann merken Sie, die Sache wird heikel. Erste Konsequenz. Das Alte und das Neue Testament sind je für sich zu behandeln. Es besteht keine Einheit des gesamtbiblischen Kanons. So Gabler. Das Erste. Zweitens. Die Lehre von der Inspiration der Bibel ist gestrichen. Das wäre nämlich dogmatisch. Das ist gestrichen. Ja, damit, oder nächster Punkt. Und kritisch soll diese Methode, für die er wirbt in dieser Antrittsvorlesung, insofern sein, als es nur noch um den eigentlichen Aussagesinn der biblischen Autoren geht. Der soll zum Vorschein gebracht werden. Und jetzt kommt das, was ich heute Vormittag gesagt habe. Was macht die Aufklärung? Sie arbeitet historisch in destruktiver Absicht. Es soll gegen alle Kirchenlehre in Anschlag gebracht werden. Also man zeigt sozusagen, was in dieser Bibel eigentlich steht. Mühe hat man mit diesen ganzen, kirchlichen Dogmen, wie zum Beispiel der Gottheit Christi, der Zwei-Naturen-Lehre, der Trinität und so weiter. Und jetzt soll gezeigt werden, wenn man die Bibel nur endlich mal ordentlich historisch auslegt, dann fällt das alles. Bitte.
Ja, nun voraussetzt, dass die Bibel historisch ausgelegt werden soll, ist es ja auch ein Dogma. Hat das damals keiner gemerkt?
Naja. Ich werde nachher auf einen ähnlichen späteren Aufsatz zu sprechen kommen von Trölsch, der heißt von historischer und dogmatischer Methode in der Theologie. Und mein Freund und Lehrmeister Rainer Riesner, Professor Rainer Riesner, der sagt, eigentlich ist der Titel völlig falsch. Es müsste heißen von zweierlei dogmatischen Methoden in der Theologie. Also diese Voraussetzungslosigkeit ist natürlich irgendwo ein Mythos. Du hast ja netterweise gesagt, ich versuche immer diese Position stark zu machen, auch wenn es dann nicht meine sind. Ich versuche mal ein bisschen für diesen Gabler zu werben. Natürlich, man muss sich diese Menschen auch vorstellen als welche, die anfangen, an diesem nicht historisch denkenden Orthodoxie enorm zu leiden. Und zu sagen, wir müssen da mal ran. Wir müssen da mal einfach ran. Das Ganze ist zwar dann aus meiner Sicht völlig schief gegangen, aber ich verstehe das unendlich gut. Also es lässt sich, bestimmte Fragen lassen sich nicht einfach unter den Deckel halten. Und wenn es gemacht wird, dann beantwortet die nächste Generation sie schlecht, diese Fragen. Und so meine ich, war das auch hier. Also wir haben drei Punkte noch. Vier sind's. Ich wiederhole auch nochmal die drei ersten. Altes, Neues Testament getrennt. Was übrigens schon historisch absoluter Blödsinn ist. Aber auch sowas von absolutem Blödsinn. Ein Satz aus dem Bengerhaus, den sie mir dann bei meiner Verabschiedung dann nochmal gesagt, bei solchen Sätzen sage ich, da könnte ich vor Wut rückwärts die Wand hochrollen. Es ist tatsächlich so, man muss sich nur einmal historisch klar machen, was war die Bibel der ersten Christen? Das Alte Testament. Wenn man versucht, zum Beispiel heute die Offenbarung auszulegen, findet man fast keinen Satz, der nicht irgendwo vom Alten Testament durchtränkt ist. Oder es hat ein Dortmunder Professor für Altes Testament hat mal nur die Versuchungsgeschichte nach Markus Evangelium auf ihre alttestamentlichen Bezüge hin untersucht. Es blieb nur ein einziges Wort übrig, bei dem es nicht geschafft hat, einen alttestamentlichen Bezug klarzumachen. Das war das Wörtchen alsbald. Es ist einfach schon historisch, ist es blödsinnig. Also diese Testamente hängen ineinander. Gut, dann war noch das mit der Schriftinspiration, ist gestrichen. Das wäre Dogmatik. Die Ausrichtung gegen die traditionelle Kirchenlehre. Das Buch soll also, man soll sondern nicht mit einem dogmatischen Vorverständnis an die biblischen Bücher ran. Und das letzte, und das wird Ihnen wieder völlig bekannt vorkommen von heute Vormittag. Das letzte Ziel ist, alles Zeitbedingte von den ewigen Wahrheiten abzuziehen. Es sollen die ewigen Wahrheiten im Text, die vernünftigen Wahrheiten, ne? Aufklärung ohne Ende. Die vernünftigen Wahrheiten, in der Regel moralischen Inhalts, die sollen sozusagen rausdestilliert werden. Die Goldadern im taubengeschichtlichen Gestein. Und Ulrich Wilkens, jetzt vor einigen wenigen Jahren gestorben, hat es mal so zusammengefasst, die rein historische Exegese, Auslegung, ist im Grunde ein Instrument, um eine neue, zeitgemäße, rein vernünftige Dogmatik anstelle der alten, vielfach wieder vernünftig erscheinenden Kirchenlehre mit der Autorität des Ursprünglichen zur Geltung zu bringen. Das ist schön zusammengefasst. Also das Alte sollte sozusagen abgetragen werden, dass man irgendwas Neues, Vernünftiges, Ewiges, nicht zeitgebundenes neu aufbauen kann. Da hat die Moral natürlich eine Riesenrolle gespielt. Also ursprüngliches Ziel, zu vernünftigen Wahrheiten kommen, schafft man vielleicht auch irgendwie, aber man schafft es dann natürlich nicht mehr, zu einem Gott zu kommen, der einem in der Wirklichkeit der Geschichte als Gegenüber begegnet. Das ist dann von vornherein ausgeschlossen. Das geht nicht mehr. Und jetzt, und da kann ich an Ihre Frage nochmal anknüpfen, man merkt, diese historisch-kritische Methode war schon in ihrer Geburtsstunde ganz enorm dogmatisch bestimmt. Wenn man einfach sagt, Wort Gottes sind einfach nur vernünftige, zeitlose Wahrheiten. Das ist ein dogmatischer Satz.
Er bestimmt, was dogmatisch ist.
So ist es. So ist es. Also das zu...
Ich habe nochmal eine Verständnisfrage. Gerne. Also, die historisch-kritische Methode versucht gerade, die Historie abzulegen. Habe ich das richtig verstanden?
Also, sie muss sich natürlich mit der Historie beschäftigen. Das geht. Ich bleibe mal im Bild vom tauben, geschichtlichen Gestein mit der zeitlosen Goldader drin. Um die freizulegen, kann ich jetzt gar nicht anders, als mich massiv auch mit diesem tauben Gestein auseinandersetzen zu müssen. Aber die Absicht war eine kritische. Und wenn man das merkt, an ganz berühmten Historikern dieser Zeit, Semler habe ich heute früh zitiert, manche kennen vielleicht auch den Namen Reimarus. Das war der Erste, der dann mit historischen Mitteln versuchte, die Unvernünftigkeit der ganzen Auferstehungsberichte herauszuarbeiten. Mit einer Detailverliebtheit. Also für ihn wurde noch, also jeder Nachsatz wurde für ihn zum Argument. Das heißt, die mussten in hohem Maße historisch arbeiten, aber sie mussten es natürlich in einer gewissen Weise tun. Sie mussten damit natürlich irgendwie auch zeigen können, seht her, aus den und den Gründen ist das Ding auch nicht so wichtig. Das ist eigentlich paradox. Man muss sich viel damit beschäftigen und muss es aber letztendlich abstreifen.
Das wollte ich gerade sagen. Ja. Das heißt, sie setzen eigentlich die Orthodoxie fort, indem sie die Historie unwichtig machen.
In gewisser Weise ja. In gewisser Weise ja.
Dies war nicht ergebnisoffen.
Also es ist immer schwierig, über eine ganze Epoche dann so pauschal zu urteilen. Aber die Tendenz war ganz klar, das war nicht ergebnisoffen. Sondern es war eine ganz klare, das Ziel war eine ganz klare Kritik am kirchlichen Dogma. Und man wollte anhand der Bibel zeigen, wenn man die nur jetzt mal endlich ehrlich und voraussetzungslos auslegt, dann kommt man drauf, diese ganzen Dogmen könnt ihr alles vergessen. So, wir gehen in der Geschichte ein bisschen weiter und kommen zu einem Theologen, Ernst Troeltsch, der ein weiterer Theoretiker, sagen wir mal, der historisch-kritischen Methode war. Ist das neulich eine ganz dicke wissenschaftliche Biografie über ihn erschienen. Einfach ein spannender Mensch, auch des 19., ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, der gegen Ende seiner Berufslaufbahn eigentlich auch die Konsequenzen aus seinem Denken gezogen hat und von der Theologie in die Philosophie gewechselt ist. 1865 bis 1923. Und er hat 1908 einen Aufsatz geschrieben. Der gehört so also in jedes Seminar über wichtige Texte der Theologiegeschichte. Wobei ihn dann doch kaum jemand liest. Diese kleine Anekdote müssen wir dann doch mal erzählen. Da stehen also diese ganzen Sachen ähnlich wie Gabler, aber ein bisschen so für diese Zeit nochmal dargestellt und radikalisiert stehen da drin. Und ich kann mich erinnern an eine Vorlesung bei einem sehr klugen Professor, der auch sich zur Auferstehung Jesu bekannt hat. Er sagt, das Grab war leer. In Tübingen, Vorlesung. Das gab's damals noch. Und dann hat sich ein Student gemeldet und hat gesagt, ob er denn nie Troeltsch gelesen hätte und so weiter. Und dass es doch von Troeltsch alles gar nicht ging und so. Und dann hat er den erstmal zusammengefaltet. Und dann aber auch in die Runde gefragt, wer hat denn diesen Aufsatz eigentlich gelesen von Ihnen, den von Troeltsch? Wer hat sich gemeldet? Alles Bengelhäusler. Die haben sich damit auseinandergesetzt. Bei den anderen wurde es halt tradiert. Sowas macht mich extrem unglücklich. Was man so alles so einfach übernimmt. Egal. Also, der hat einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel, ich habe es vorhin schon gesagt, über historische und dogmatische Methode in der Theologie. Und die Ähnlichkeit zu dem Titel von Gabler ist ja ganz auffallend. Der ist jetzt aber noch mal radikaler. Der sagt, wir wollen wirklich mit einer rein historischen Betrachtung ganz, ganz ernst machen. Also alle dogmatisch, auch eine aufklärerische, soll von dieser historischen Betrachtung ausgeschlossen werden. Es wird wirklich nur noch historisch gearbeitet. Das tut er natürlich auf dem Hintergrund einer bestimmten Weltdeutung, nämlich des sogenannten Historismus. Es ist alles nur Geschichte. Alles, auch Gedankengebäude, Glaubensüberzeugungen, sie sind Geschichte und geschichtlich bedingt und es gilt lediglich wertungsfrei festzustellen, wie kam man denn dahin? Wie war die Geschichte? Das nachzuzeichnen. Und um das zu machen, hat er drei Kriterien benannt. Die sind dann an die sogenannten Troeltschen Kriterien ziemlich berühmt geworden. Das erste Kriterium heißt schlicht Kritik. Und ich habe vorhin schon gesagt, Kritik, das ist insofern ein schwieriger Begriff, weil man ihn sehr, sehr unterschiedlich verstehen kann. Man kann ihn verstehen natürlich als Sachkritik. Man kann ihn verstehen einfach als Darstellung dessen, was ist. Zum Beispiel eine Konzertkritik hat diese Aufgabe. Also erstmal muss dem Leser erzählt werden, was war an dem Abend. Dann kommt noch eine Wertung dazu. Aber Kritik kann manchmal auch einfach nur heißen, unterscheiden und sagen, das ist das und das ist das. Einordnen kann Kritik sein. Also wenn Sie mal von Reich Ranicki ein bisschen so seine Sachen über Literaturkritik gelesen haben, im Letzten geht es darum, ein neues Buch einzuordnen. Und das ist alles vollkommen okay. Bei Troeltsch hat der Begriff Kritik eine durchaus eindeutige Note, denn es geht tatsächlich um den methodischen Zweifel. Jede Überlieferung, egal ob es eine biblische ist oder eine andere, jede Überlieferung aus der Geschichte ist der Kritik zu unterziehen. Und wenn man etwas dem methodischen Zweifel entzieht, so Troeltsch, dann beraubt man es gerade dadurch jeder Glaubwürdigkeit. Sondern alles muss erstmal durch das Feuer des methodischen Zweifels. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man sozusagen noch versuchen, verschiedene Wahrscheinlichkeitsurteile über den Wahrheitsgehalt des Textes zu fällen. Aber erst einmal vor der Kritik ist jeder Text gleich. Und Behauptungen über einen vermeintlich der Quelle inwohnenden Wahrheitsgehalt oder die Inspiration, die Geist gewirkt hat einer Schrift und so weiter, das kann natürlich alles nicht anerkannt werden. Er weiß auch, absolute Urteile kann diese historische Methode nicht fällen. Wir bleiben bei Wahrscheinlichkeiten. Wir können im Bereich des Historischen eben auch keine Experimente durchführen, wie in der Naturwissenschaft. Das weiß er, da ist er durchaus bescheiden. Aber grundsätzlich erstmal wird alles bezweifelt. Jetzt kann man natürlich fragen, ob das nicht schon der erste Selbstwiderspruch ist gegen den Anspruch der Voraussetzungslosigkeit. Und außerdem gibt es Historiker, auch bedeutende Historiker, die durchaus nicht mit einem grundlegenden Zweifel an die Texte rangehen. Ein französischer Historiker hat mal geschrieben, ich glaube, das habe ich auch jetzt auf dem Blatt, nein, der Historiker ist hier gemeint, darf gegenüber den Zeugen der Vergangenheit nicht jene verdrießliche, kleinliche und mürrische Haltung einnehmen wie ein schlechter Polizist, dem jede vorgeladene Person a priori bis zum Beweis des Gegenteils als verdächtig und schuldig gilt. Eine solche Überspitzung des kritischen Geistes wäre für den Historiker alles andere als eine Qualität, vielmehr ein grundlegendes Laster, das ihn praktisch unfähig macht, die wirkliche Bedeutung der zu untersuchenden Dokumente, ihre Tragweite und ihren Wert zu erkennen. Eine solche Haltung ist in der Geschichte ebenso gefährlich wie im täglichen Leben, die Furcht, getäuscht zu werden. Und dann, zwischen dem Historiker und seinem Gegenstand muss sich eine Freundschaft knüpfen, wenn der Historiker verstehen will. Denn nach der schönen Formulierung des heiligen Augustins, Zitat, kann man niemanden wirklich kennen, außer durch Freundschaft. Spannend. Und das von einem profanen Historiker. Es war kein Theologe, der das geschrieben hat. Und ich glaube, wir können das aus dem Alltag nachvollziehen. Letztlich lernt man nur durch Liebe kennen. Und das ist ein methodischer Zweifel schädlich.
Wenn man diesen methodischen Zweifel zu Ende denken würde in der Geschichtswissenschaft, dann würden wir ja nichts über die Geschichte wissen. Weil jede Quelle, die ich grundsätzlich anzweifle und die wahrscheinlich alle fälscht sind, dann wissen wir ja nicht mal, ob Cäsar existiert hat, das Mittelalter jemals existiert hat, dann können wir gar nichts wissen.
Ja. Sie bleiben auf jeden Fall nur bei Wahrscheinlichkeitsurteilen. Das mal auf jeden Fall. Aber wenn man es wirklich, wenn man so radikal zu Ende denkt, wie ich meine, dass Troeltsch es eigentlich möchte, bleibt wenig übrig. Bleibt wenig übrig.
Da kann ich meiner Frau noch ein Brötchen kaufen. Das ist mein Bäcker nicht drauf.
Ja. Ja. Also, das ist das erste Kriterium. Das zweite nach der Kritik ist die sogenannte Analogie. Also, Analogie ist erstmal ein ganz unschuldiger Begriff. Kommt immer darauf an, wie man ihn verwendet. Und er sagt jetzt, Troeltsch, was für die Naturwissenschaft das Experiment ist, das bedeutet für die historische Methode, die er auf die Bibel anwenden möchte, die Analogie. Analogie heißt erstmal so viel wie Ähnlichkeit oder Entsprechung. Also natürlich gibt es Geschehnisse, wo man eine Analogie wahrnimmt. Also nochmal, der Begriff als solcher ist ein ganz unschuldiger. Aber jetzt schreibt er, die Analogie des vor unseren Augen Geschehenen und in uns sich Begebenden ist der Schlüssel zur Kritik. So, was meint er damit? Er sagt, in der Geschichte wiederholt sich zwar grundsätzlich nichts genauso, wie es schon mal war, Aber alles Geschehen ist prinzipiell gleichartig. Also er setzt, die historisch-kritische Methode setzt die prinzipielle Gleichartigkeit allen Geschehens voraus, die zwar, und jetzt Zitat, den Unterschieden allen möglichen Raum lässt, im Übrigen aber jedes Mal einen Kern gemeinsamer Gleichartigkeit voraussetzt, von dem aus die Unterschiede begriffen und nachgefühlt werden können. Das heißt, wenn mir ein Phänomen, ein geschichtliches Phänomen durch irgendeine Quelle begegnet, ein Dokument begegnet, dann frage ich als erstes nach analogem Geschehen.
Wo ist das schon wieder passiert? Ne?
Oder noch genau. Passiert? Und nochmal, ich will ja mal versuchen, die Sache stark zu machen. So blöd ist es ja auch erstmal nicht. So blöd ist es auch erstmal nicht, zu sagen, da gab es doch schon mal was Ähnliches und da danach zu gucken. Das Gefährliche aber an dieser Sache ist, wenn grundsätzlich vorausgesetzt wird, es gibt kein analogieloses Geschehen, dann wird es schwierig. Spätestens bei einem Punkt des christlichen Bekenntnisses bei der Auferstehung.
Ich hätte noch ein ganz innerweltliches.
Ja, gern.
Die Welt, bevor es Leben gab.
Ja.
Und die belebte Welt. Das ist ein analogieloser Schwenk.
Ja, könnte man auch so sagen, ja. Bis es Leben gab, ja. Das ist natürlich echt schwierig, weil dann muss man immer eine ganze große Einheit angucken. Es darf nie einen Bruch geben. Und da hat er durchaus auch Kritik dann eingefahren von Theologen. Sie haben gesagt, Sie haben in Tübingen studiert, vermutlich auch bei Hengel noch was gehört oder ihn kennengelernt. Und Hengel, also Martin Hengel, bekannter Neutestamentler, leidenschaftlicher Gegner Bultmannscher Exegese, der immer gesagt hat, das kann man ja hier an diesem Ort auch mal erzählen. Und dann kamen diese Theologen trunken vom Wein aus Marburg. Und damit war klar, was er gemeint hat. Damit hat er Bultmannsche Theologie gemeint. Und Hengel schreibt jetzt kritisch zu diesem Dogma der Analogielosigkeit, des nur analogen Geschehens, dass es nur analoges Geschehen gibt. Damit wird die zudem noch eingeschränkte gegenwärtige Wirklichkeitserfahrung zum entscheidenden Kriterium dafür gemacht, was in der Vergangenheit geschehen sein kann und was nicht. Gerade im Bereich biblischer Geschichte stoßen wir immer auf die Frage der Möglichkeit analogielosen Geschehens. Die dogmatisch fixierte historisch-kritische Methode muss diese Möglichkeit von vornherein ausschließen. Ich erinnere nochmal an das, was sie am Anfang gesagt hat. Wir sind jetzt in diesem weltanschaulichen Unterbau. Nur, dass wir nochmal wissen, wo wir gerade stehen. Ich bin jetzt sozusagen noch nicht beim Werkzeugkasten, sondern bei dem, womit dann gearbeitet wird, auf dessen Grundlage dann gearbeitet wird. Drei Kriterien habe ich gesagt. Kritik, Analogie. Jetzt das dritte. Korrelation. Heißt erstmal so viel wie Wechselwirkung. Erstmal auch ein unschuldiger Begriff. Aber in diesem Historismus hat das durchaus eine Bedeutung. Es besagt die Wechselwirkung aller Erscheinungen des geistlich-geschichtlichen Lebens. Platt formuliert, alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Es gibt keinen Punkt innerhalb der Gleichartigkeit allen historischen Geschehens, der außerhalb korrelativer Zusammenhänge stünde. Also sagen, wenn ich irgendwo ziehe an diesem Netz, es wackelt überall. Alles hängt irgendwie miteinander zusammen. Und daraus ergibt sich dann die Frage, womit hängt ein Geschehen zusammen? Jetzt nochmal Trölsch. Es kann keine Veränderung an einem Punkte eintreten, ohne vorangegangene und folgende Änderungen an einem anderen, sodass alles Geschehen in einem beständigen, korrelativen Zusammenhang steht und notwendig einen Fluss bilden muss, in dem alles und jedes zusammenhängt und jeder Vorgang in Relation zu anderen steht. Schon fast mystisch. Also jedes historische Geschehen hat ihre innergeschichtlichen Ursachen und ist selbst wieder Ursache für neue geschichtliche Ereignisse. Alles ein großer Strom und nicht denkbar, dass Gott in diesem Strom vielleicht auch mal Neues wirkt. Neue Geschichte heiligt zum Beispiel. Und das Merkwürdige ist auch ein bisschen, dass man dann ja auch versuchen muss, für jedes zum Beispiel auch neutestamentliche Geschehen irgendeine Herkunft dingfest zu machen. Und wenn man Gottes Geschehen von Gottes Wirksamkeit in der Geschichte von vornherein dann erstmal ausklammert, wenn man Wunder ausklammert und so weiter, dann mussten die Leute eben zum Teil sehr fernliegende Ursachen dann herholen. Dann findet man irgendeine indische Parallele oder so, von der das beeinflusst ist. Und mit hohem missionarischem Eifer haben die versucht, auch diese Gedanken dann unters Volk zu bringen. Was woher kommt? Da war da eine Meldung? Nee.
Was ist ein Beispiel für eine indische Analogie?
Ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, aber da wird dann viel aus, wirklich aus östlicher Religiosität und so denkt man, man sieht nur eine Parallele und schon ist es eine Korrelation. Das muss dann von dort kommen. Und zum Teil im wahrsten Sinn des Wortes weit hergeholt. Bitte.
Heutzutage sagt die Wissenschaft ja, es gibt sowas wie einen Urknall oder einen Anfang des, der Erde, Anfang des Lebens ja. Und so weiter. War das jetzt alles zeitlich noch davor sozusagen?
Wie, was jetzt alles zeitlich davor?
Also ich habe gerade keine Ahnung, wo wir zeitlich sind. Aber sind wir jetzt gerade mit allem, was du gerade eben meintest, sind wir da auch zeitlich noch, bevor die Wissenschaft gesagt hat, es gab einen Anfang der Erde? Kannst du sagen, bevor die Wissenschaft gesagt hat, es gibt so viel?
Ach so, also ich glaube, dass... Ach so, jetzt verstehe ich erst.
Also andersrum, wenn alles einen Anfang hat, ja. Dann muss es ja, also dann geht das ja alles gar nicht ja. Mehr.
Also, man müsste jetzt nochmal wirklich prüfen, inwieweit dieser weltanschauliche Unterbau, wie weit der heute noch als gültig angesehen wird, was da Philosophen und Historiker, Theologen und so weiter sagen. Kritikpunkte habe ich schon genannt. Und trotzdem, was mir den Troeltsch unheimlich sympathisch macht, der Mann ist einfach konsequent. Der ist echt konsequent. Konsequenter finde ich nur als der Gabler. Der da wirklich sagt, nein, wir schließen da Gott aus. Überhaupt nicht. Und dann kann er eigentlich gar nicht anders, als zu so einem großen zusammenhängenden Netz zu kommen. Was er, finde ich, mehr hätte bedenken können, ist, dass er selber auch Teil dieses Netzes ist. Dann könnte man zum Beispiel auch fragen, woher hast du diesen Gedanken? Woher kommt es? Und wie kommst du dazu, deinen Gedanken darüber als wahr anzusehen, der doch eigentlich auch nur geschichtlich bedingt ist?
Theorie.
Kann man auch fragen. Also er sägt eigentlich damit wieder auch den Ast ab, auf dem er noch sitzen sollte.
Wenn man die Korrelation richtig versteht.
Ja.
Also dass alles im Fluss ist.
Ja.
Das wissen wir ja auch schon, der Schmetterlingsflügel, der
ja.
Tornado, das macht. Aber ist das Determinismus oder ist das schwächer als Determinismus? Heißt das, dass jede Ursache notwendig eine Konsequenz hat? Also ist die Zukunft aus der Vergangenheit determiniert? Meint das die Korrelation?
Ja.
Oder muss man nur einen Zusammenhang herstellen, der auch anders sein könnte?
Einmal, er ist ein Kind des 19. Jahrhunderts. Insofern liegt ihm natürlich sowas wie Determinismus nahe. Andererseits bin ich mir manchmal auch nicht so sicher, unterscheidet er noch zwischen menschlicher Geschichte und Naturgeschichte? Oder ist alles einfach nur ein großer Brocken? Aber nehmen wir ihn einfach mal so, wie er sagt, alles hängt irgendwie zusammen. Und für alles kann, muss und kann aber auch letztendlich eine Herkunft gefunden werden.
Innerweltliche.
Ganz wichtig, vielen Dank. Eine innerweltliche Begründung. Ja, das und diese beiden Denker muss man einfach mal gekannt haben, um zu wissen, wo kommt diese Methode her. So, und jetzt aber zum Methodenkasten, zum Werkzeugkasten. Und da sage ich nochmal, wiederhole mich, es ist eigentlich ganz richtig, von der historisch-kritischen Methode zu sprechen, sondern es ist streng genommen ein ganzes Bündel verschiedener Methodenschritte, die man dann zusammengefasst als die historisch-kritische Methode bezeichnet. Und was will jetzt diese Methode? Ich verwende jetzt der Einfachheit halber den Singular. Und inwieweit steht sie heute so mit den Namen Gabler und Troeltsch noch in Verbindung? Gefragt, was will diese Methode? Eine Methode will natürlich erstmal streng genommen eigentlich gar nichts. Sondern die Leute, die eine Methode anwenden. Und deshalb habe ich einfach mal ganz schlicht ein gängiges Lehrbuch zur Auslegung des Neuen Testaments aufgeschlagen. Konstantin, du wirst es kennen. Arbeitsbuch zum Neuen Testament, Konzelmann Lindemann. Stammt von 1975. Ich habe es in der 14. Auflage von 2004, besitze ich's. Da sieht man mal, also was so ein Lehrbuch für eine Monopolstellung plötzlich haben kann. 14. Auflage, ich wette schon viel weiter. Und dann ganz interessant, auf circa 146 Seiten wird also eine ausführliche Methodenlehre vorgestellt und darin einleitend auf etwa 2 Seiten über das Ziel dieser Methode informiert. Das will ich schon mal. Also ich bin großer Fan der sogenannten quantitativen Auslegung. Also ich gucke immer, wer sagt wie viel über was. Und das finde ich hochspannend. 2 Seiten. 2 Seiten in einem Methodenbuch von 146 Seiten. Also das Buch an sich ist noch dicker, aber die 146 Seiten gehen zur eigentlichen Methodenlehre. Und da der erste Satz markiert bereits einen Grundsatz, da heißt es, die biblischen Zeugnisse werden methodisch nicht anders behandelt als andere literarische Zeugnisse, insbesondere solche der Antike. Nicht anders. Da merkt man noch ein bisschen den Gabler, finde ich. Nicht, den Troeltsch natürlich auch, aber nicht anders. Wir gehen nicht sozusagen, nicht dogmatisch schonend mit der Bibel um. Das ist damit gemeint. Und da steckt jetzt schon eine ganze Menge Infos drin. Also zum einen, man will historisch arbeiten, man arbeitet mit alten Texten, insbesondere mit solchen Texten, die noch vor dem Mittelalter entstanden sind, Texten aus der Antike, so wie eben das ganze Neue Testament zum Beispiel jetzt aus der Antike stammt. Und die biblischen Texte werden grundsätzlich nicht anders behandelt als alle anderen alten Texte, egal ob philosophische, geschichtliche, religiöse und so weiter. Das heißt, an der Bibel darf nichts Besonderes sein.
Aber darf ich gleich mal eine Frage?
Gerne.
Gegensätzliches Statement. Der sagt, wir müssen erstmal der Quelle vertrauen.
Ja.
Natürlich muss man auch abkleiden, aber dann müsste man den auch so behandeln eigentlich. Woher kommt dann dieser grundlegende Zweifel, wenn man das bei antiken Quellen sonst eigentlich nicht macht, aber die Texte gleich behandelt?
Ja. Also da bräuchte es jetzt tatsächlich wirklich einen geistesgeschichtlichen Profi, um das mal klarzumachen, wie kamen wir hauptsächlich in der deutschen Theologie dahin. Und da meine ich, glaube ich, dass wirklich diese spezielle Geschichte mit einem unverarbeiteten Erleben der Fehler der Orthodoxie und den Antworten dann einer frustrierten Aufklärung, dass uns das bis heute dann noch zu schaffen macht. Dass das dann so auseinanderklaffen konnte. Dass ein Historiker das sozusagen viel entspannter und offener mit einem biblischen Text umgehen kann als mancher Theologe. Bitte.
Aber ich denke auch in der klassischen Philologie zum Beispiel ist man mit Texten, also mit Homer-Texten oder so ähnlich umgegangen. Also da hat man auch diese Überlieferungskritik gemacht, ja, und die Schichten getrennt. Also das ist, glaube ich, auch ein Stück ein, sagen wir mal, übergeordnetes Paradigma gewesen und der Respekt gegenüber dem Text in seiner Gestalt.
Ja.
Ist auch da dem historischen Wandel unterworfen gewesen. Und man kann sagen, die Theologen machen letztendlich ganz Ähnliches, nur dass sie den Turnaround, der bei den alten Theologen passiert ist, irgendwie nicht mitgekriegt haben.
Ja, so muss man es wohl sagen. Ja. Genau. Es stammt halt aus einer Konfliktgeschichte. Aus einer geistesgeschichtlichen Konfliktgeschichte. Und die vielleicht tatsächlich bis heute nicht so ganz verarbeitet ist. So, wo war ich? Also zum Beispiel wird dann auch in diesem Methodenbuch da auf diesen zwei Seiten geschrieben, methodisch unzulässig wäre es, wollte man den Exegeten die Bedingung stellen, sie hätten den Inhalt der Texte a priori zu akzeptieren. Da steht netterweise noch in Klammer dabei, oder ihn im Gegenteil von vornherein zu verwerfen, Klammer zu, immerhin. Das heißt, man muss irgendwie komplett neutral vor dem Text stehen, was schon eine schwierige Sache ist. Glaube, Unglaube darf für die Auslegung keine Rolle spielen. Wir sollen einen objektiven Standpunkt einnehmen. Also so immer noch, wie gesagt, dieses Buch wird bis heute aufgelegt. So, und was will jetzt, was will historisch-kritische Methode? Sie will, und da würde ich ihr erst auch mal zustimmen, dass es ein gutes Ziel ist, sie will die historischen Entstehungsbedingungen eines Textes nachzeichnen. Das soll untersucht werden. Von wem ist der Text? Aus welchem Anlass geschrieben? Mit welchem Ziel verfasst worden? Und nochmal, da bin ich völlig d'accord mit dieser Methode. Es sind gute Ziele, hilfreiche Ziele, auch geistlich hilfreiche Ziele. Der Römerbrief wird mir klar, wenn ich weiß, aus welchem Grund Paulus an die Gemeinde in Rom damals geschrieben hat. Weswegen er bestimmte theologische Sachen, bevor er dort dann mal persönlich auftaucht, warum bestimmte Dinge geklärt werden muss und so weiter. Das ist alles gut. Und jetzt, aber nur als ein Extrembeispiel, wie so ein Schuss natürlich auch, je nachdem eben aus welcher Ecke man kommt, vollkommen nach hinten losgehen kann. Ich habe mir zwar einen Flipchart hier hinstellen lassen, aber ich glaube, ich versuche es erstmal mit Worten zu erklären. Eine Sache, das ist sozusagen so ein bisschen so ein Schreckgespenst für mich, ein historisch-kritischer Einordnung eines, ich versuche einfach zu erklären. Also, 1901 kam ein Buch aus eines bekannten Neutestamentlers, William Wrede. Und dieses Buch heißt Das Messias-Geheimnis in den Evangelien. So, und in diesem Buch wollte er ein Rätsel lösen und damit eine historische Rekonstruktion anbieten. Nämlich, was fällt uns in den synoptischen Evangelien auf? Jesus scheint ab und zu den Messias-Anspruch abzulehnen. Und zwar der Gestalt, dass er sagt, sagt's nicht weiter. Also erstmal eine völlig korrekte Beobachtung, es ist so. Jetzt will er wissen, warum. Und jetzt fängt er an zu rekonstruieren. Und jetzt will ich sozusagen mal ein Beispiel bringen, wie ich denke, dass man es nicht tun sollte. Gegen Ende seines Lebens hat Frede den Versuch auch zurückgezogen. Und zwar hat er gesagt, Tatsache war erstmal, Jesus war nicht der Messias. Davon gehen wir schon mal aus. Und er hat auch nie beansprucht, dass es ist. Die nachösterliche Gemeinde hat ihm aber den Messias-Titel beigelegt. Wir haben also so eine Art Widerspruch. Dass er den Titel aber nie für sich beansprucht hat, spiegelt sich noch in diesen Geschichten wieder. Also es wird ganz doll. Und man merkt, da wird eine Hypothese an die andere geknüpft. Und was wissenschaftstheoretisch, finde ich, ziemlich wichtig zu wissen ist, dass Hypothesen, die miteinander zusammenhängen und je für sich nur einen bestimmten Grad von Wahrscheinlichkeit haben, diesen Grad von Wahrscheinlichkeit nicht behalten, wenn man sie miteinander verknüpft, sondern immer unwahrscheinlicher werden. Also wenn Sie eine Hypothese mit 50% Wahrscheinlichkeit verknüpfen mit einer weiteren, die auch 50% Wahrscheinlichkeit hat, sind Sie nachher nicht immer noch bei 50%, sondern bei 25%. Und das war so, da merkt man auch, wie stark dogmatisch er vorgegangen ist. Es kann schon mal gar nicht sein, dass Jesus den Messias-Anspruch erhoben hat. Das ist übrigens auch historisch insofern Blödsinn, als es genug Leute damals gab, die den Messias-Anspruch erhoben hatten. Warum soll es bei ihm nicht auch so gewesen sein? Analogie, ja, also da, ja, genau. Aber jetzt hat man so das Ärgerliche, dass man hier sozusagen eine kirchliche Lehre hat, Jesus war der Messias, die man vielleicht so auch nicht beibehalten möchte. Nochmal ein extremes Beispiel, das auch Kritik erfahren hat, das Frede auch gegen Ende seines Lebens zurückgezogen hat, aber wie es eben auch laufen kann. So, und jetzt fragen Sie vielleicht mal, was denkt denn jetzt der Hegel eigentlich von dem Ganzen? Und jetzt suche ich mal drei Werkzeuge aus dem Methodenkasten der historisch-kritischen Methoden raus und sage, was ich an denen gut und was ich an denen schlecht finde. Die einzelnen Methodenschritte, drei Beispiele. Das erste heißt Textkritik. Und Textkritik ist jetzt ein Fachbegriff und bei dem darf man jetzt nicht, also ich sehe schon, Sie sind vermutlich Philologin, Sie nicken schon und das ist, also an dem, da ist jetzt ganz wichtig, hier meint Textkritik tatsächlich nicht, dass hier irgendein Text in Grund und Boden kritisiert wird, überhaupt nicht weit entfernt davon, sondern es ist ein Arbeitsschritt, in dem erstmal versucht wird festzustellen, was ist der ursprüngliche Text, damit wir endlich auch einen haben, den wir aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzen können. Wenn wir eben verschiedene alte Handschriften vorliegen haben, die differieren, oft nur in ganz, ganz unwesentlichen Punkten, aber selbst da muss man wissen, was ist denn jetzt das ursprüngliche. Einfaches Beispiel. Sie haben dann manche Abschriften aus dem Neuen Testament, da steht einmal noch ein De drin, das heißt einfach aber. Und dann heißt der eine Text halt, Jesus aber ging den See entlang und im anderen Text heißt, Jesus ging den See entlang. Sie merken, mein Heil hängt davon nicht ab. Aber dann will eben irgendeine deutsche Übersetzung, will wissen, muss ich da jetzt ein aber übersetzen oder nicht? Manche Sachen sind dann durchaus auch ein bisschen bedeutungsintensiver. Aber bei manchen Sachen ist es relativ harmlos. Und wir haben, das so ganz nebenbei, wir haben beim Neuen Testament eine Textgrundlage für ein antikes Buch, da können andere nur von träumen. Also wenn man alle Handschriften, sei es vom fast vollständigen Neuen Testament bis zum kleinsten Schnipsel zusammenzählt, haben wir etwa 5000 aus mehreren Jahrhunderten, aber etwa 5000. Man muss als evangelischer Pfarrer ja immer Religionsunterricht geben. Das hat den Vorteil, dass man im Lehrerzimmer dann ab und zu auch mal einen Lateinlehrer trifft. Und den haben wir gefragt, wie viele solche Handschriften gibt es denn für Cäsars gallischen Krieg? Und dann hat er gesagt, 9 aus dem Mittelalter. Und jetzt nur, dass wir mal ein Verhältnis haben. Also wir stehen da relativ gut da. So, und dann vergleicht man eben zwei verschiedene Fassungen einer neutestamentlichen Perikope, merkt, da und dort sind Unterschiede. Jetzt muss man feststellen, welches ist die ursprüngliche, die ältere. Also platt gesprochen, wer hat hier von wem abgeschrieben? Wer hat was als Vorlage gehabt? Da gibt es dann bestimmte Kriterien, die sich bewährt haben. Zum Beispiel von Johann Albrecht Bengel stammt dann auch das Kriterium, die schwierigere Fassung ist sehr viel wahrscheinlicher die ältere. Weil man beim Abschreiben eher dazu neigt, eine Schwierigkeit zu glätten. Dass sozusagen die Abschrift dann die jüngere ist. Und so weiter. Da gibt's noch mehrere oder ist die kürzere die ältere oder die längere Fassung und so weiter. Gibt's Kriterien und diesen Arbeitsschritt muss die frömmste Bibelschule machen. Weil auch die wissen müssen, auf welchen Text muss ich mich denn beziehen. Es sei denn, man sagt, innerhalb dieser Handschriften gibt es nur sozusagen eine Spur von Varianten, die allein inspiriert ist. Und es gab es tatsächlich mal. Das ist ein Streit, der sich auch in deutsche Gemeinden aus den USA hier eingeschlichen hat. Da geht es um den sogenannten Textus Receptus. Das war eine frühe Bibelübersetzung, eine frühe, nicht Übersetzung, sondern eine frühe Festlegung des griechischen Textes des Neuen Testaments, der verdienstvoll war, aber nach heutigen Maßstäben völlig unzulänglich. Also da geht es uns heute richtig gut, weil wir seither viel, viel mehr alte Handschriften gefunden haben, viel, viel genauer rekonstruieren können, wie es damals war. Aber es gibt manche, für die ist nur dieser Textus Receptus heilig, obwohl er sich hauptsächlich auf relativ späte Schriften des Mittelalters beruft. Und da sind also Freundschaften zerbrochen, Gemeinden auseinandergegangen und so weiter. Also wenn Ihnen sowas heute begegnet, dann können Sie sagen, wir können dankbar sein, dass wir heute so viele neue Handschriften des Alten Testaments haben auswerten können und sehr, sehr genau in eine ganz frühe Phase des neutestamentlichen Textes zurück können. Ja, jetzt muss ich ein bisschen improvisieren. Es gibt, weil ich jetzt im Moment, muss ich jetzt ganz vorsichtig sein. Es gibt ein paar Sachen, wo ich dann nicht ganz sicher bin, sind die dort im Textus Receptus oder sind die woanders? So ganz bedeutende nicht. Aber es gibt zum Beispiel etwas, wo ich jetzt nochmal prüfen müsste, ist das auch im Textus Receptus so, das sogenannte Comma Joanneum, das tatsächlich. Das sind ein, zwei Verse, glaube ich, im ersten Johannesbrief, wo man die tatsächlich nur in späten lateinischen Abschriften vorkommen. Das heißt, die muss man ausscheiden. Das hilft gar nichts. Selbst wenn man dem Text inhaltlich zustimmt. Aber die sind auch heute in keiner gängigen deutschen Bibelübersetzung sind die drin. Vielleicht mal kurz in der Anmerkung angemerkt. Oder der Schluss, das Vaterunser. Das werden Sie in Ihren Bibeln vielleicht auch mal gemerkt haben, das steht manchmal in eckigen Klammern. Weil man es in alten Handschriften nicht hat, da erschrickt man erstmal so ein bisschen, bis man mal die Erklärung hört, die ich für sehr plausibel halte, dass ein Gebet mit dieser Schlussformel endet, war eh klar. Das muss man so auch für jüdisch gebildete Leser nicht nochmal extra hinschreiben. Also, das Textkritik, da sind wir echt weit gekommen, unter anderem durch einen pietistischen Theologen namens Johann Albrecht Bengel. Und der saß da in der schwäbischen Provinz und hat sich also aus der ganzen Welt Handschriften kommen lassen. Und fing dann an, also war Lehrer, hatte da aber, glaube ich, nicht so arg viel zu tun und hat dann hauptsächlich an der Auslegung des Neuen Testamentes und an der Rekonstruktion des Urtextes gearbeitet. Zweiter Schritt. Also das ist das Erste, wo ich sage, das müssen wir tun. Hilft nichts. Das Zweite, wo ich sage, ist ein Schritt, bei dem ich sage, ja, da können wir mitgehen, müssen es aber vorsichtig tun. Den nenne ich Literarkritik. Da geht es erstmal um folgende Frage, nämlich die, liegen dem biblischen Text verschiedene Quellen vor, die der Autor hat vorliegen gehabt hat, benutzt hat und wenn ja, welche? Und die Frage an sich ist auch erstmal gut, die ist sogar richtig biblisch. Anfang des Lukas-Evangeliums sagt Lukas, der Verfasser, selbst, ich habe mit Quellen gearbeitet. Oder es ist erstmal natürlich eine Entdeckung, die man nicht von der Hand weisen sollte, dass zwischen den drei ersten Evangelien massive Parallelen bestehen, die zumindest eine Deutung nahelegen, sie kannten sich irgendwie. Das berühmteste ist die sogenannte Zwei-Quellen-Theorie, die hat wieder ihre eigenen Schwierigkeiten, aber sie kann viel erklären, manches nicht. Der von mir heute früh genannte Klaus Haker, der hat einen Spruch getan, den man vermutlich tatsächlich erst machen kann als Theologieprofessor, wenn man in Rente ist. Er hat gesagt, die Frage, wie die Evangelien literarisch zusammenhängen, kann kein Mensch beantworten. Ob nicht auch doch viel mehr mündliche Traditionen das erklären können. Er sagt, die Frage ist letztlich nicht zu beantworten.
Aber man versucht trotzdem, das plausibel zu machen.
Ja. Ja. Aber muss man sich auch klar machen, Zwei-Quellentheorie ist ein Modell. Gab schon in frühesten Jahrhunderten der Kirche, war man da ganz entspannt und hat gesagt, ja, das erste Evangelium war das Matthäus-Evangelium und die folgenden Evangelien haben das als Vorlage gehabt.
Schlatter
hat es auch noch gesagt, genau. Da war er ganz ziemlich traditionell. Drum steht auch bis heute das Matthäus-Evangelium an erster Stelle. Für uns ist es das Matthäus-Evangelium. Ja, da gibt es wichtige Hinweise drauf. Und zwar in der ältesten Kirchengeschichte, die wir haben, von Eusebius, gibt es ein Zitat, dass der Jünger des Herrn, Matthäus, die Worte des Herrn und dann in etwas rätselhafter Weise en hebraidi dialecto, in hebräischem Dialekt, in hebräischer Sprache, die Worte des Herrn gesammelt hat. So, und jetzt haben wir ein Problem. Das ist zwar, erstmal ja, kann man so annehmen, jetzt haben wir aber ein griechisches Matthäus-Evangelium. Was ist zwischendurch passiert? Außerdem haben wir nicht nur Worte des Herrn. Da sind auch Erzählungen, Wundertaten und so weiter drin. Aber bei Eusebius gibt es tatsächlich diese Stelle, die dann die alte Kirche berechtigt hat, dieses Evangelium auch auf Matthäus zurückzuführen. Zu sagen, hier haben wir wirklich ein apostolisches Evangelium. Wenn man da auch noch irgendwelche Zwischenschritte vermuten muss, die man mit letzter Sicherheit vermutlich nie wird so ganz nachzeichnen können. Ja, also Literarkritik, wie gesagt, völlig naheliegend finde ich gerade bei den synoptischen Evangelien oder wenn man den Anfang des Lukas-Evangeliums liest. Schwieriger wird's, wenn man dann zum Beispiel in einem Text einen stilistischen Bruch wahrnimmt und sagt, aha, da merkt man, da ist später was zusammengebaut worden. Wann ist etwas ein stilistischer Bruch? Oder in den Übersetzungswissenschaften, das habe ich von meiner Schwester gelernt, die das eine Zeit lang studiert hat, wann ist ein Text defekt? Weißt du? Oder ist es beabsichtigt? Wer will sowas feststellen? Ganz große Frage zum Beispiel in den 5 Büchern Mose. Welche Quellen haben wir hier vorliegen? Wie ist das mit den verschiedenen Gottesnamen und so weiter? Und da haben schon Theologen ganz früh, haben da auch angefangen drüber zu spotten. Da ist einfach, ist die Sache oft so unsicher. Ich kann mich noch erinnern, der berühmte Professor Jüngel, der dann mal angefangen hat, eine dieser Quellen aus dem Pentateuch zu zitieren, den Elohisten, und dann so in die Menge geguckt hat und gesagt, oder hat man den mittlerweile abgeschafft? Da merkt man, das ist schwierig. Und trotzdem, nochmal, die Frage nach Quellen ist erstmal vollkommen legitim und sinnvoll. Wo stammt's her? Und wenn's Ohren- und Augenzeugen sind, da gar keine schriftliche Quelle vorlag. Deswegen hier mitgehen, aber mit Vorsicht. So, und jetzt kommt eine Sache, wo ich dann tatsächlich sage, den Schritt gehe ich nicht mit, so wie ich ihn kennengelernt habe, die sogenannte Form- oder Traditionsgeschichte. Und das ist ein Schritt, der auch in der Gemeinde aus meiner Sicht das größte Misstrauen gegenüber dieser Methode hervorgerufen hat, auch zu Recht. Diese sogenannte Formgeschichte bezieht sich hauptsächlich auf die Evangelien und geht erstmal von folgender Beobachtung aus. Wir haben in den Evangelien eine ganze Fülle sogenannter einzelner Traditionen, also Gespräche, Wundererzählungen, Gleichnisse, Einzelsprüche und so. Und diese Stücke sind oft auch je für sich selbst verständlich und vom Evangelisten so durch eine Rahmenerzählung locker miteinander verknüpft. Also auf so eine Beobachtung, denke ich, kann man sich erstmal einigen. So, und jetzt war aber das Anliegen, man will die ursprüngliche Form eines jeden einzelnen Traditionsstückes ermitteln. Das heißt, dann haben die Formgeschichtler gesagt, wir müssen die Tradition, das Traditionsstück, sauber trennen von der Redaktion, die drum ist. Also vom Zusammenbau des Ganzen. Was aber ist jetzt Redaktion des Evangelisten? Was ist Tradition? Was gehört jetzt ganz genau zu was? Also, aber die Idee war, wenn man dann schließlich das Traditionsstück mal richtig sauber auf dem Teller liegen hat, dann geht man noch weiter zurück und versucht, frühere Schichten noch dieses Traditionsstückes aufzuspüren, bis hin zum Stadium der mündlichen Überlieferung. Also woher kommt das ganze Ding? Und ein wesentlicher Begriff ist nun der des sogenannten Sitzes im Leben. Also man ordnet den, ich versuche zu erklären, was das ist, man ordnet den einzelnen Traditionsstücken bestimmte Situationen im Leben der Gemeinde zu, zum Beispiel Gottesdienst oder so eine katechetische Unterweisung und so weiter, in denen diese Stücke ihre Verwendung fanden und die auch zu ihrer, und jetzt wird's wichtig, Entstehung geführt haben. Und jetzt wird's natürlich kritisch. Die Gemeinde war hochproduktiv, merkt man, nach diesem Modell. Und man arbeitet sich dann zurück, sozusagen die soziologischen Strukturen der Gemeinde, findet dann die verschiedenen Sitze im Leben und weiß dann, warum diese Stücke entstanden sind. Und frage natürlich, ist dieses Modell genügend geschützt gegen die Annahme, dass die Traditionsstücke in der Gemeinde für einen bestimmten Zweck einfach gemacht worden sind und überhaupt nichts mehr wirklich auf Jesus und den Zwölferkreis zurückzuführen ist? Wird da nicht die Produktivität der Gemeinde gewaltig überschätzt? Wie entsteht überhaupt erstmal eine Gemeinde, die sowas macht? Kam die jetzt aus dem Nichts? Also wo bleibt, ach, für nochmal Raum für die Annahme, dass Traditionen einfach überliefert und bewahrt werden, schlicht deswegen, weil sie Wahres vom Herrn berichten, was ihm berichtenswert erschienen ist. Und da gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von bedenkenswerten Gegenentwürfen. Vorhin von Rainer Riesen erzählt, ich habe 3 Jahre als sein Assistent in Dortmund gearbeitet an der Universität. Und er legt einen klaren Fokus auf die Frage, wie sind damals Texte mündlich weitergegeben worden? Wie wurde gelehrt, damit behalten werden konnte? Und wie wurde weitergegeben? Also mündliche Tradition ist für ihn was ganz Wichtiges. Und er ist diese ganzen Jesus-Worte unter dieser Fragestellung durchgegangen. Gibt es hier Spuren an diesen Jesus-Worten, die belegen, dass sie bewusst behältlich formuliert worden sind von Jesus? Er sagt, natürlich findet man die in Fülle, diese Spuren. So dass man annehmen kann, die sind einfach auch gut memoriert worden. Und er hat sich auch gefragt, wie war damals überhaupt so der Schulbetrieb? Wie wurde gelehrt? Wurde damals schon mitgeschrieben oder nicht? Und lauter solche Fragen. Fragen, die die Traditionsgeschichte überhaupt nicht interessiert hat. Die haben sich gefragt, was könnte da wohl für ein Sitz im Leben gewesen sein? Und zwar unheimlich hypothetisch. Bitte.
Spielt dabei dann gerade bei der mündlichen Überlieferung auch schon diese Memorization Theory eine Rolle, also dass alles, was nur wirklich weitergegeben wird, automatisch immer angepasst wird und man ja jetzt wirklich nur das Untersuchungen gemacht hat und wie gut Menschen überhaupt sich was erinnern können und selbst kollektive Gedächtnisse angeblich nur maximal 20-25% von wirklich historischen Worten sich korrekt erinnern können oder so ähnlich. Also war Ehrmann und so sicher in diese Richtung, spielt es da auch schon eine Rolle oder war es damals noch, dass man vertraut hat, der Mensch kann überliefern, weil das ist ja heute eine der Hauptargumente gegen die Vertrauenswürdigkeit, sowohl der Evangelien als auch des Korans, dass Menschen sich gar nichts merken können, sondern immer was dazu dichten oder undichten.
Ja gut, und schon diese These, der würde da enorm widersprochen werden, dass sich der Mensch überhaupt nichts merken können, sondern sich zum Teil Erstaunliches merken können. Da müsste man jetzt sehr, sehr ins Detail gehen. Aber Man sieht ja auch, jetzt bei den Synoptikern zum Beispiel, sind ja auch leichte Varianten drin, wo man sagen kann, das können auch solche Varianten unterschiedlicher Erinnerungen gewesen sein, die trotzdem in erstaunlicher Weise noch übereinstimmen. Ich finde es halt unbedingt notwendig, dass solche Fragen an die biblischen Texte des Neuen Testaments überhaupt gestellt werden. Inwieweit kann hier mündliche Überlieferung eine Rolle gespielt haben? Und es hat für mich eine hohe Plausibilität, was da, und jetzt bei weitem nicht nur von Riesner, sondern auch von vielen anderen, zuerst im skandinavischen Bereich und so weiter, erforscht worden ist. Also, ich habe Ihnen 3 Beispiele gebracht. Eins, wo ich gesagt habe, da müssen wir mit. Eins, wo ich gesagt habe, gerne mit, aber vorsichtig. Und eins, wo ich sage, bitte nicht. Am Schluss noch ein paar kurze Thesen zur sogenannten historisch-kritischen Methode und gerne nochmal Rückfragen. Also dieser Zusatz kritisch ist eben, im Namen ist problematisch geworden. Wir müssen einfach mit dem Wort kritisch aufpassen. Auch wenn das manchmal vollkommen harmlos auch verwendet werden kann. Und es gibt auch Theologen, die den Begriff mit großem Vorbehalt verwenden. Aber er sorgt natürlich oft auch für Missverständnisse. Und dann zweitens, unabhängig von einer notwendigen Kritik an der historisch-kritischen Methode, wir müssen auf jeden Fall an der Bibel historisch arbeiten. Sie ist ein altes Buch aus der Antike, geschrieben in fremden Sprachen. Ich habe es heute Morgen noch ein bisschen ausgeführt, entstanden in anderen Kulturen. Und um sie zu verstehen, müssen wir in jedem Fall auch historisch fleißig sein. Wir könnten uns das nur sparen, wenn Jesus nicht echt Mensch geworden wäre. Aber wenn wir sagen, Jesus ist Mensch geworden, in einer bestimmten Zeit, in einer bestimmten Kultur, mit bestimmten Sprachen, mit bestimmten Denkweisen, dann müssen wir historisch arbeiten.
Altes Testament aber auch schon.
Noch viel mehr. Ja, auf jeden Fall. Und nochmal, entscheidend zum Verständnis der sogenannten historischen kritischen Methode ist der dogmatische Unterbau, auf dem sie fußt. Deswegen, wenn man über diese Methode anfängt zu streiten, muss man immer fragen, was verstehst du drunter? Was verstehst du drunter? Hatte schon gesagt, ohne irgendwelche dogmatischen Untergründe können wir gar nicht arbeiten. Aber da müssen wir auch ehrlich sein und es zugeben. Mit was wir da arbeiten, können dann aber sagen, mein dogmatischer Unterbau reimt sich mit dem, was ich da sehe, mehr als deiner. Also auch die Frage der Plausibilität finde ich da ganz, ganz wichtig. Ja, ich hätte noch zwei Thesen, aber die lasse ich weg. So, vielen Dank mal bis hierher und jetzt gerne Rückfragen dazu oder zu dem heute Vormittag oder irgendwas ganz anderes.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!